Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. In der griechischen Mythologie gibt es die Erzählung von der Göttin Aurora. Dieser Göttin Aurora widerfuhr etwas höchst Problematisches. Sie verliebte sich in einen sterblichen Menschen, in einen jungen Mann namens Titonus. Und Zeus, der König der Götter, gab ihr nach der Sage einen Wunsch frei. Nun, worum bat Aurora? Sie bat Zeus darum, dieser Titonus möge ewig leben. Zeus gewährte ihr diese Bitte wortwörtlich. Allerdings hatte das Ganze einen Haken. Aurora hatte vergessen, darum zu bitten, dass der Titonus auch ewig jung bliebe. Und so wurde er alt und schrumpelig und war am Ende für die Aurora nur noch eine Last. Der Fall zeigt, wie gefährlich es werden kann, wenn man wortwörtlich bekommt, worum man bittet. Wie viel besser haben wir es da als Christen? Wir dürfen und sollen unser Herz immer wieder ungefiltert vor Gott ausschütten. Und dennoch trägt Gott selbst die letzte Verantwortung für die Erhörung unserer Gebete. Gott hat gesagt, dass er unsere Gebete so umwandelt durch den Heiligen Geist, dass das, was dann am Ende herauskommt, wirklich zu unserem Besten dienen muss. Er gibt nur, was gut ist für uns. Und deswegen dürfen wir dem allmächtigen Gott unsere Bitten ganz unbeschwert vortragen, dürfen zu Gott ungefiltert reden, wie Kinder mit dem Vater. Wie Paulus sagt in Philipper 4, Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet mit Flehen und Danksagung vor Gott kund werden. Das ist ein großes Privileg. Ohne Schere im Kopf dürfen wir beten. Alles dürfen wir unserem Vater im Himmel sagen. Spurgeon hat mal gesagt, wir können zu Gott mit allem kommen, was uns bewegt, sei es ein verstauchter Finger oder ein verlorener Schlüssel. Es ist für einen Vater nichts Kleines in dem, was sein Kind bewegt. Das ist das eine. Zugleich, aber sollen wir es lernen, das sagt uns die Bibel sehr deutlich, ganz gezielt zu beten. Also, wir dürfen einerseits unser Herz ausschütten, andererseits sollen wir aber auch lernen, ganz gezielt zu beten und von den Betern der Bibel zu lernen. Das ist die andere Seite. Und heute Morgen in unserer Predigt soll es um diese zweite Form des Gebets gehen. Wir wollen das gezielte Gebet studieren. Das ist auch unser Thema heute, gezieltes Gebet. Und wie könnten wir das besser, als dass wir bei den Betern der Bibel in die Schule gehen? Der Predigttext, die Fortsetzung unserer Predigtreihe. Sie haben diese drei Verse vor sich auf Ihrem blauen Gottesdienstzettel. Dieser Predigttext bietet uns die große Gelegenheit, dem Apostel Paulus beim Beten zuzuhören. Wir können dem Apostel Paulus gewissermaßen über die Schulter schauen, wie er betet. Hier schreibt er ein Gebet auf, was er gebetet hat für die Gemeinden in Asien. Es ist sein eigenes Gebet für diese Gemeinden, an die sich dieser Epheserbrief richtet. Es ist, wie Sie sehen werden, ein ganz bewegendes Gebet. In der Bibel gibt es ja viele verschiedene Gebete von Paulus. Er betet für sich selbst, er betet für bestimmte Situationen und Aufgaben und er betet für Nichtchristen. Aber hier in diesem Fall betet er ganz gezielt für die Gemeinden. Gezieltes Gebet für Gemeinden. Das ist der vollständige Titel heute Morgen. Und das hat für uns einen doppelten Effekt, einen doppelten Nutzen. Wir können einmal hier lernen, wie wir selbst für unsere Mitchristen beten sollen. Wie wir selbst für unsere Gemeinde beten sollen. Hier für unsere bekennende evangelische Gemeinde Hannover. Für die Mitchristen in unserem Hauskreis. Für andere Christen, die wir kennen. Zum Beispiel auch für die bekennende Gemeinde in Osnabrück, von der heute Besuch da ist. So können und sollen auch wir für andere Gemeinden und unsere Gemeinde beten. Das ist das eine, was wir aus diesem Text lernen können. Und dann haben wir noch einen zweiten Nutzen daraus. Hier erkennen wir, was wir brauchen, was wir brauchen. Also, was für uns selbst, für unser geistliches Leben wichtig ist. Wofür wir zu unseren Gunsten beten sollen. Und andere bitten, dass sie auch in der Hinsicht für uns sich an Gott wenden. Also wenn Paulus schon dafür betet, dann muss die Sache wirklich wichtig sein. Und zunächst ist interessant, dass Paulus überhaupt so viel betet für die Gemeinden. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen, wenn Sie die Episteln von Paulus lesen? Und so sagt er es auch hier in Vers 16, ich höre nicht auf, für euch zu danken und gedenke euer in meinem Gebet. Ich höre nicht auf, sagt er. Ich bete und bete und bete und bete. Und ich höre nicht auf, für euch zu danken und gedenke euer in meinem Gebet. Und der Grund ist klar. Paulus hatte die Gemeinden in Kleinasien wahrscheinlich etwa 4 Jahre nicht mehr gesehen. Aber er hat innerlich immer den Draht zu ihnen gehalten. Auch das ist so ein Pulsschlag, den Sie an den Paulusbriefen spüren. Er hat immer den inneren Draht zu seinen Leuten gehalten. Der ist nie ganz abgerissen. Paulus hat diese Verantwortung für die Gemeinden nie abschütteln können. Und Paulus hat oft große persönliche Risiken auf sich genommen, auch für Leib und Leben, um die Gemeinden zu besuchen. Sein Herz brannte für diese Gemeinden. Und das drückte sich auch aus in seinem Gebet. Da ist er wirklich vorbildlich für uns. So soll auch unser Herz brennen, auch für unsere eigene Gemeinde und für die Gemeinde Jesu Christi überhaupt, dass uns das ein Anliegen ist, wie es ihr und den Einzelnen darin geht. Paulus hat diese Aufgabe des Gebets nicht einfach anderen überlassen. Obwohl er ja ein vielbeschäftigter Mann war, er hätte sagen können, also ich muss schreiben und ich muss predigen und ich muss reisen und das Beten können die Senioren übernehmen in den Gemeinden. Hätte er sagen können. Hat er aber nicht. Er hat gesagt, ich höre nicht auf. Das treibt mich um. Das gehört zu meinen ständigen Beschäftigungen, dass ich für euch bete. Und von anderen Aposteln haben wir Ähnliches erfahren. Paulus wusste, wie gefährdet die Gemeinde waren. Er wusste, dass sie gefährdet waren durch falsche Lehren. Er wusste, dass sie gefährdet waren durch theologische Irrtümer. Er wusste, dass sie gefährdet waren auch durch äußeren Druck, oft durch Verfolgung, die auf sie einstürmte. Er wusste, dass die Gemeinden gefährdet waren durch inneren Streit, durch persönliche Eitelkeiten, Neid, Eifersucht, Kleinmut, beleidigte Leberwürste. Er wusste das. Er wusste, was da los war. Und er wusste, es ist gezieltes Gebet lebensnotwendig für die Gemeinde Jesu Christi. Und die spannende Frage ist jetzt, was hat er gebetet? Worauf hat sein Gebet gezielt? Und hier in diesem ersten Teil, den wir uns heute Morgen angucken, da werden wir 2 Themen finden, wofür Paulus gebetet hat. 2 Themen. Er hat Dank an Gott gerichtet und Fürbitte. Damit haben Sie schon unsere 2 Punkte. In Vers 16 steht das. Ich höre nicht auf, für euch zu danken und gedenke euer in meinem Gebet. Da könnte man auch sagen, euer in meiner Fürbitte. Das ist der Schlüsselvers. Und in Vers 15 sagt Paulus, wofür er dankt. Und in Vers 17 schreibt Paulus dann, worum er bittet. Also der Text hat einen ganz einfachen Aufbau. In Vers 16 sagt er, ich danke und ich bitte. Und Vers 15 macht deutlich, wofür er dankt. Und Vers 16 zeigt dann, worum er bittet. Also, unser 1. Punkt heute Morgen, Dank. Was war der größte Grund zum Danken für Paulus? Der größte Grund zum Danken. Es ist auffällig, dass Paulus mit Dank beginnt. Er beginnt mit Dank. Darum, sagt er, darum auch ich, nachdem ich gehört habe von eurem Glauben an den Herrn Jesus Christus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf, für euch zu danken. Und wenn einer anfängt mit darum, dann fragen wir natürlich zurück, warum? Was heißt darum am Anfang dieses Textes? Und wenn Sie den Epheserbrief schon ein wenig kennen, dann werden Sie sehen, aha, das ist wieder so eine der typischen logischen Verknüpfungen, mit denen Paulus dieses Buch zusammenstrickt, gewissermaßen wie einen Teppich. Und er macht immer deutlich, wie ein Scharnier ins andere greift. Und das darum bezieht sich natürlich auf die 14 Verse davor. Nun liegt der ganze Urlaub dazwischen. Vielleicht wissen Sie trotzdem noch, was in diesen Versen davor war. Da hat Paulus den Reichtum der Christen beschrieben. Wie sehr hat Gott uns beschenkt mit einem unaussprechlichen Reichtum? Leute, er hat euch erwählt. Er hat euch erlöst und vergeben. Er hat euch die Augen geöffnet für eure eigene Situation und für die Situation dieser Welt. Er hat gesagt, dass er in der Zukunft wiederkommen und alles gut machen wird. Er hat euch versiegelt mit dem Heiligen Geist. Er hat euch so reichhaltig ausgestattet. So, das schreibt Paulus in den Versen davor. Das haben wir ausführlich miteinander studiert. Und jetzt fasst ihr das alles zusammen und sagt, darum, weil das so ist, weil Gott so gnädig ist, weil Gott diesen Reichtum seinen Kindern schenkt und weil ihr dazugehören dürft, Darum kann ich nicht anders, als für euch zu danken. Verstehen Sie, das ist der Zusammenhang. Der größte Grund zum Danken. Und es ist auch auffällig, dass der Dank hier bei Paulus am Anfang steht. Da hält er sich an das, was er mal im Philipperbrief Kapitel 4, Vers 6 geschrieben hat. Da sagt er, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und wenn Sie die Gebete des Paulus, achten Sie mal drauf in Ihrer Bibellese, wenn Sie die Gebete des Paulus in der Bibel studieren, werden Sie fast immer sehen, dass Dank dabei ist. Wie notvoll auch die Situation ist, wie groß auch die Schwierigkeiten, denen er sich gegenüber sieht, der Dank darf nicht fehlen. Das ist die Grundhaltung des Paulus. Und so ist es auch hier kein Zufall, dass am Anfang der Dank steht. Der größte Grund zum Danken. Charles Haddon Spurgeon, der große Prediger, der hat versucht, sich diese Haltung des Paulus auch zu eigen zu machen. Er hat versucht, Gott immer zu danken. Nicht aus formalistischen Gründen, sondern weil er davon überzeugt war, das sei richtig, weil er ein dankbares Herz hatte. Er hat gedankt, auch natürlich bei Kollekten. Und selbst wenn die Kollekten kleiner waren. Und einmal hat eine Gemeinde versucht, den Spurgeon auf die Probe zu stellen. Und sie hat gesagt, naja, er dankt immer, mal sehen, ob er heute auch dankt. Es war eine recht kleine Versammlung. Spurgeon ließ den Hut durch die Reihen wandern. Und er kam leer zurück. Die Leute grinsten sich an und sagten, na, der Charles Haddon Spurgeon wird ja wohl auch diesmal danken. Spurgeon neigte sein Haupt und betete und sagte, allmächtiger Gott, ich danke dir von Herzen, dass diese Bande mir wenigstens meinen Hut zurückgegeben hat. Immer ein Grund zum Danken. Aber Paulus macht das hier ganz ernst. Es ist sein inneres Herzensanliegen, den Dank an den Anfang zu stellen. Und ich muss sagen, Paulus hat in diesem Fall viel leichter als Spurgeon bei jener seltsamen Kollekte. Und es sind zwei Dinge, die ihn besonders freuen und für die er Gott besonders dankt. Und jetzt lassen Sie uns hinsehen, welche beiden Dinge das sind. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von eurem Glauben an den Herrn Jesus Christus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Das sind die beiden Dinge, für die er dankt. Das sind die beiden Kennzeichen, ja, die den Christen beschreiben. Und damit ist gleichzeitig ein Test für jede Gemeinde gegeben, ein Test, den wir uns selbst unterziehen können. Ist das so bei uns? Ich habe gehört von eurem Glauben an den Herrn Jesus Christus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Und die Reihenfolge ist wie bei allen Paulusbriefen nicht zufällig. Am Anfang steht der Glaube an den Herrn Jesus Christus. Das ist die Kurzfassung, was den Christen zum Christen macht. Und das wurde Paulus berichtet. Er hatte ja seine Kontakte zu den Gemeinden immer gewahrt und es wurde ihm berichtet, jawohl, sie stehen noch im Glauben. Sie haben ihren Glauben nicht verwässern lassen. Sie haben ihren Glauben nicht verändert. Und es sind neue Leute dazugekommen und die haben auch den Glauben an den Herrn Jesus Christus angenommen. Und ich frage Sie, gibt es eine größere Freude für einen Christen, als dass er hört, es hat jemand zum Glauben gefunden. Und es ist jemand im Glauben geblieben und im Glauben stark geworden. Wenn wir das hören von Menschen, die wir kennen, wenn wir das lesen in Berichten aus dem Missionsfeld, da ist einer zum Glauben gekommen. Oder wenn wir von Menschen, bei denen wir den Eindruck hatten, na, sie waren ganz schön wackelig, würden sie standhaft bleiben oder nicht? Und wenn wir dann erfahren, sie stehen fest im Glauben. Sie haben sich bewährt, auch gegen Widerstände durchzuhalten. Sie haben unter schlimmsten äußeren Bedingungen durchgehalten. Dann können wir doch auch nicht anders, als Gott zu danken und zu sagen, Herr, das ist großartig, dass du so deine Kinder bewahrst. Und nun ist interessant, dass Paulus in diesen Dank gleich auch eine Definition einbaut. Was denn nun ein Christ inhaltlich glaubt? Er sagt nicht, ich danke dafür, dass ihr gläubige Leute seid. Er sagt auch nicht nur, ich danke für euren Glauben an Gott. Auch das macht einen Menschen ja noch nicht zum Christen, dass er irgendwie an einen Gott glaubt. Es gibt ja so viele verschiedene Vorstellungen von Gott. Sondern, wofür dankt Paulus? Ich habe gehört von eurem Glauben an den Herrn Jesus Christus. Das ist christlicher Glaube, Jesus-Glaube. Es gibt Leute, die können in höchsten Tönen von Jesus reden. Die können sagen, Jesus zeigt uns, wie sehr Gott die Menschen liebt. Oder Jesus zeigt uns, dass Gott auch im Leid den Menschen nicht allein lässt. Aber das ist noch kein Jesus-Glaube. Sondern Jesus-Glaube ist nicht nur das, die Hochachtung vor einem Jesus, der uns bestimmte Dinge zeigt und vormacht, sondern Glaube an Jesus ist Glaube an ihn als Person. Und diesen Glauben beschreibt Paulus hier. Ich habe gehört von eurem Glauben an Jesus selbst, an Jesus Christus. Er ist der einzige Erlöser. Und dann definiert Paulus diesen Glauben noch enger. Er sagt noch mehr. Er sagt, ich habe gehört von eurem Glauben an den Herrn Jesus Christus. Also, Christen glauben nicht nur an das, was Jesus getan hat, sondern sie glauben auch daran, wer Jesus ist, an seine Person und daran, dass er der Kyrios ist, der Herr. Und das klingt für uns so harmlos, weil wir uns an diese Formulierung gewöhnt haben. Aber wir müssen wissen, was Kyrios wirklich bedeutet. Im Alten Testament, also in der hebräischen Bibel, da ist der besonders heilige Name für Gott, der Eigenname, mit dem Gott sich selbst vorstellt seinem Volk und den die Juden darum teilweise gar nicht auszusprechen wagen. Dieser Name ist Yahweh in der hebräischen Bibel. Und nun wurde etwa 200 vor Christus eine griechische Übersetzung der hebräischen Bibel abgeschlossen, weil viele Juden in der Diaspora gar kein Hebräisch mehr lesen konnten. Und diese griechische Übersetzung der alten hebräischen Bibel, die nannte man Septuaginta. So, und jetzt raten Sie mal, wie Yahweh in der hebräischen Bibel übersetzt wird in der griechischen Bibel, in der Septuaginta. Mit Kyrios. Kyrios. Yahweh ist Kyrios. Und das meint das Neue Testament, wenn es von Jesus als dem Kyrios spricht. Das ist der gleiche wie Yahweh. Kyrios ist Yahweh. Ich habe gehört von eurem Glauben an den Yahweh Jesus Christus. An den Gott Jesus Christus. Er selbst ist Gott. Und das war das Urbekenntnis der neutestamentlichen Gemeinde. Christos Kyrios. Jesus Christus ist der Herr. Er ist Gott. So, diesen Glauben meint Paulus hier. Und dafür dankt er. Ihr habt das erkannt. Ihr habt das anerkannt, dass Jesus Christus Gott ist. Alles, was weniger ist, ist nicht mehr christlicher Glaube. Wer Jesus nur als Vorbild oder als göttlichen Gesandten betrachtet, glaubt nicht so, wie das Neue Testament sagt, dass Christen glauben. Jesus ist Gottes eigener Sohn. In Jesus ist Gott selbst in diese Welt hineingekommen. Und nur der ist ein Christ, der das glaubt. Jesus von Nazareth ist der ewige Sohn Gottes, der Vorgründung der Welt schon da war und der dann zu unserer Rettung auf die Erde gekommen ist. Und weil es diesen Glauben, diesen qualifizierten Glauben in Ephesus gab, darum hört Paulus nicht auf zu danken. Darum ist er so froh, weil die echt an Jesus als Kyrios glauben. Und dann kommt noch etwas hinzu. Kyrios Herr! Da steckt auch noch etwas anderes drin, was zum Jesus-Glauben gehört. Nämlich, dass er wirklich der Herr meines Lebens ist, der Kyrios meines Lebens. Dass ich von Jesus eben nicht nur dankbar hinnehme, dass er für meine Schuld gestorben ist und mich darüber freue und ansonsten meinen Lebensweg alleine nach meinem eigenen Gutdünken weiter bestimme, sondern Glaube an Jesus, den Kyrios, bedeutet, er ist mein Herr. Er ist mein König. Er weist mir den Weg. Er ist meine letzte Instanz. Ihm gehört mein Leben. Solchen Glauben gab es in Ephesus an Jesus, den Herrn. Und darum freut sich Paulus. Schauen Sie, Jesus hat mal gesagt in Lukas 15, dass wenn ein Mensch zu solchem Glauben findet, dass sich sogar die Engel im Himmel darüber freuen. Dass im Himmel Jubel ist, wenn ein Mensch zum Glauben an den lebendigen Gott findet. Und Paulus stimmt jetzt in diesen Jubel gewissermaßen ein. Er sagt, ich danke Gott, ich freue mich. Bei euch gibt es diesen echten Glauben. Jesus Christus ist der Kyrios. Er ist der Gott. Er ist Yahweh. Und er ist euer König und euer Herr und euer Gott. Und euer Leben gehört ihm. Das ist gezieltes Gebet. Und lassen Sie uns das doch so dem Paulus nachmachen. Wenn sich in unserer Umgebung Menschen bekehren, wenn wir in Missionsbriefen davon lesen, dass Menschen Christen geworden sind, Und auch wenn wir merken, wie Menschen um uns herum im Glauben wachsen, fest werden, anfangen, Christus zu bezeugen, anfangen, treu zum Gottesdienst zu kommen, dann lassen sie uns das doch machen wie Paulus. Dann danken wir Gott dafür. Das kannst du doch nicht kalt lassen. Das ist doch ein großer Grund, uns zu freuen und Gott dafür zu loben. Das ist das Erste hier, was wir von Paulus lernen können, dass wir danken für die Leute in unserem Hauskreis. Danken auch für unsere bekennende evangelische Gemeinde hier in Hannover, dass Gott uns diesen Glauben schenkt. So, das ist für Paulus also der allergrößte Grund zum Danken. Und damit hängt dann ein weiteres noch zusammen, dieser Dank. Er dankt dafür, für euren Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und was hängt da noch dran? Und ich habe gehört von eurer Liebe zu allen Heiligen. Also, Glaube an Jesus Christus führt zur Liebe zu allen Heiligen. Und damit sind nicht die Heiligen gemeint, die die römisch-katholische Kirche verehrt, so Heilige aus der Vergangenheit, sondern wir haben gesehen, im Epheserbrief sind die Heiligen die Mitchristen. So, und das folgt aus dem Glauben an den Herrn Jesus Christus, die Liebe zu allen Heiligen. Die Verbundenheit mit denen, die Jesus Christus ebenfalls folgen, das kann mich als Christ nicht kalt lassen. Ich führe als Christ nicht eine isolierte Existenz, Hauptsache ich habe meinen Jesus und was um mich herum sonst noch passiert, das ist mir relativ schnurzpiep egal. Sondern Paulus sagt, nein, bei euch ist beides da, bei euch ist dieser echte Glaube da an Jesus, den Herrn, den Kyrios und daraus folgt auch bei euch die Liebe zu euren Mitchristen. Deswegen sind wir als Christengemeinde was anderes als ein Sportverein oder eine Partei oder eine Clique, wo man so durch paar gemeinsame Interessen miteinander verbunden ist. Nein, wir sind ganz anders miteinander verbunden. Wir befinden uns in einer neuen Familie. Man sagt ja immer, Blut ist dicker als Wasser. Also familiäre Bande sind viel enger und inniger als alles andere. Aber hier müsste man sagen, Jesus Christus verbindet noch stärker als Blut. Es ist nochmal eine ganz andere Qualität, die Christen in der Gemeinde miteinander verbindet, als uns gemeinhin als menschliche Familien verbindet. Und wenn dann innerhalb einer menschlichen Familie auch noch die Verbindung durch Jesus Christus gegeben ist, dann ist das etwas ganz Besonderes. So, und jetzt könnte man zurückfragen und sagen, aber lieber Paulus, bist du nicht etwas naiv? Du betest hier und dankst für die Liebe zu allen Heiligen und du weißt doch genau, was die für einen Zoff auch haben. Du kennst doch ihre Streitereien, dir ist das doch nicht unbekannt. Du kennst doch die ganzen Probleme, die christliche Gemeinde schon in den ersten Jahrhunderten dort betreffen. Und wie kannst du dann hier so naiv beten, die Liebe zu allen Heiligen? Das ist Romantik, Paulus. Das ist Schönrederei. Aber das entspricht doch bitteschön nicht der Wirklichkeit. Das ist ein Missverständnis, wenn wir den Paulus so hinterfragen. Warum? Weil es Paulus nicht darum geht, dass immer Friede, Freude und eitel Sonnenschein herrscht in der Gemeinde. Das sagt er hier nicht. Paulus sagt nicht, liebe Leute, ich habe gehört, dass bei euch immer Harmonie herrscht und dass ihr zu jedem Gemeindeglied immer lieb und freundlich seid und dass ihr euch nie streitet und nie üble Nachrede praktiziert. Das freut mich, Amen. Das schreibt Paulus nicht, sondern ich habe gehört von eurer Liebe zu allen Heiligen. Und wissen Sie, Liebe ist mehr als Sympathie. Liebe ist etwas anderes als Harmonie. Liebe ist eine viel dickere Verbundenheit, die es auch einmal ertragen kann, dass es keine Harmonie gibt und die auch dann noch nicht abbricht, wenn mal Streit und Unruhe da ist. Liebe ist die Bereitschaft, dem anderen zu geben, was er braucht. Liebe ist das Wissen darum, wir gehören zusammen. Und deswegen müssen wir auch versuchen, uns immer wieder zu versöhnen, wenn wir uns menschlich aneinander reiben. Liebe bedeutet, dass ich bereit bin, dem anderen auch unangenehme Dinge zu sagen, wenn ich meine, dass es wichtig für ihn ist. Und dabei selbst zu riskieren, dass mir seine Sympathien mal für einige Zeit nur etwas geschmälert entgegenschlagen. Liebe ist die Bereitschaft, für den anderen zu beten und innerlich an ihm festzuhalten, auch wenn sich unsere Wege mal trennen. Darf ich das nochmal sagen? Liebe ist die Bereitschaft, auch innerlich an dem anderen festzuhalten, wenn sich unsere Wege mal trennen. So wie sich bei Paulus die Wege für einige Zeit von Barnabas getrennt haben. Können Sie nachlesen, Apostelgeschichte 15. Weil die Streit hatten wegen einer Personalfrage. Es ging nämlich um die Frage, soll man den Johannes Markus mitnehmen zur nächsten Missionsreise oder nicht? Und Paulus sagt, er hat sich nicht bewährt. Der ist von der Fahne gegangen, als es hart wurde. Den nehmen wir nicht mit bei der nächsten Reise. Und Barnabas war mit Johannes Markus verwandt und sagte, den nehmen wir mit. Und Paulus sagte, nein, das ist nicht zu verantworten. Und Barnabas sagte, ich mache es trotzdem. Und dann steht da in Apostelgeschichte 15, und sie kamen hart aneinander. Können wir uns vorstellen. Und das Ende vom Lied war, dass Paulus in die eine Richtung ging und sich einen neuen Kompagnon nahm und Barnabas in die andere mit Johannes Markus. Das änderte nichts daran, dass sie zur Familie Gottes dazugehörten, alle miteinander. Und das Schöne ist, dass viele Jahre später in einem sehr späten Brief Paulus dann die Notiz vermerkt, bitte schick mir Johannes Markus, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Da hat es also Jahre später wieder die Versöhnung gegeben und Gott hat dafür gesorgt, dass das auch noch dokumentiert wurde im Neuen Testament, dadurch, dass Paulus das in diesem späten Brief geschrieben hat. Also, die Liebe zu allen Heiligen ist nicht eine ungetrübte Harmoniesoße, die immer über allem drüber schwebt, sondern es bedeutet, aneinander festzuhalten, auch unter schwierigen Bedingungen und in schweren Situationen. So, und das war da. Und deshalb sagt Paulus, dafür danke ich Gott. Das ist in eurer Gemeinde vorhanden. Glaube an den Herrn Jesus Christus und Liebe zu allen Heiligen. Christen gehören in einer Weise zusammen wie niemand sonst, weil wir wissen, wir werden die Ewigkeit miteinander verbringen. Bedenken Sie das. Wir gehen auf das gleiche große Ziel zu. Und wenn mir einer mal auf den Wecker geht oder ich ihm, wir müssen doch wissen, wir werden die Ewigkeit bei Jesus gemeinsam verbringen. Und dann werden wir uns nicht mehr auf den Wecker gehen. Und bis dahin sollen wir versuchen, füreinander zu beten. Christen gehören zusammen. Philip Henry, ein begabter junger Christ, dessen Sohn Matthew Henry dann später ein bekannter, bibeltreuer Theologe wurde im 19. Jahrhundert. Dieser Philip Henry hatte sich in eine junge Lady verliebt. Das war im 19. Jahrhundert. Diese junge Lady gehört einer wesentlich nobleren Gesellschaftsschicht an als er selbst, von ihrer Herkunft her. Aber sie war auch Christ geworden. Und die beiden passten eigentlich gut zusammen von ihren Charakteren, von ihren Begabungen her. Und deshalb sah die junge Lady nur in ihrem Standesunterschied kein Heiratshindernis. Ihre Eltern hatten aber eine ganz andere Meinung. Und in einer Diskussion darüber, ob sie nun den Philip Henry heiraten sollte oder nicht, da sagten sie höhnisch, dieser Philip Henry, wo kommt der denn überhaupt her? Und die junge Frau antwortete freundlich, aber bestimmt, ich weiß nicht, wo er herkommt. Aber ich weiß, wo er hingeht. Ich weiß, wo er hingeht. Damit wollte sie sagen, ich weiß, welches Ziel sein Leben hat. Ich weiß, woraufhin er ausgerichtet ist. Was seinen Charakter, sein Wesen, seine ganze Ausrichtung bestimmt. Das weiß ich, was er will. Und darum weiß ich, wer er ist. Und darum kann ich es wagen, ihn zu heiraten. Sehen Sie, das ist die geheimnisvolle Gemeinsamkeit der Christen. Sie kommen aus den unterschiedlichsten Lagern. Aber sie glauben an den einen Herrn Jesus. Und dadurch gehören wir zu der einen Familie der Heiligen Gottes. Und diese Familie hat einen sehr noblen Stammsitz, ein Zuhause, in dem wir einmal alle eintreffen werden. Und das ist der Himmel. Also, wer an den Herrn Jesus Christus glaubt, ist auf geheimnisvolle Weise mit den Mitchristen verbunden. Eure Liebe zu allen Heiligen, sagt Paulus. Und darum kann es einen Christen nicht kalt lassen, was einen anderen Christen betrifft. Und ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Eine Frage bewegt uns doch jedem Menschen, den wir treffen, gegenüber. Besonders. Egal, wo Sie diesen Menschen treffen, sobald Sie sich etwas länger mit einer Person auseinandersetzen, bewegt Sie dieser Person gegenüber doch eine Frage besonders. Und Sie wissen auch, welche Frage das ist. Es ist nämlich die Frage, ist er Christ? Ist sie Christ? Das ist doch die Kardinalfrage, die uns jedem Menschen gegenüber besonders umtreibt. Das heißt nicht, dass wir die anderen verachten oder links liegen lassen oder deswegen weniger sympathisch finden. Aber das bedeutet, dass es einen doch einfach brennend interessiert, das zu wissen. Ist er Christ oder nicht? Und dass es uns ein Anliegen ist im Hinblick auf jeden Menschen, dass er Christ wird. Und dass wir uns riesig freuen, wenn wir bei jemandem plötzlich entdecken, Mensch, der ist Christ. Wie uns das vor einigen Jahren gegangen ist, als wir in Bulgarien im Urlaub waren, da war so eine nette TUI-Reiseleiterin. Nun, wir hatten nicht so viel miteinander zu tun, aber haben ihr dann zum Abschied noch eine christliche Schrift schenken wollen. Wir erreichten sie aber nicht mehr und konnten es deshalb nur noch hinterlegen für sie mit einem kleinen Brief und Gruß. Und wenige Tage später bekamen wir dann ein Fax aus Bulgarien und da schrieb diese Sonja Mileva, liebe Familie Nestvogel, vielen Dank für Ihren netten Brief und für die Broschüre. Eine Bulgarin. Ich freue mich sehr, dass wir einen gemeinsamen Vater haben. Und dann schrieb sie, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, dann war ich aber lange Zeit weg von Gott und erst seit ein paar Jahren habe ich den Weg zu Jesus wieder gefunden. Im Winter helfe ich in der Sonntagsschule hier in unserer bulgarischen Gemeinde. Ich betreue die kleinen Kinder. Auch meine beiden Söhne kommen mit. Nur mein Mann bleibt jetzt etwas abseits, aber ich habe die Hoffnung, dass er auch noch seinen Erlöser findet. Also, was meinen Sie, was wir uns gefreut haben über dieses Fax? Wo wir plötzlich festgestellt haben, dieser Mensch, den wir für einen sehr netten Menschen sowieso gehalten haben, ist Christ, gehört zu unserer Familie. Und das ist hier bei Paulus der große Grund, warum er Gott dankt und sagt, nachdem ich gehört habe von eurem Glauben an den Herrn Jesus Christus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. So, das ist der erste Punkt. Gezieltes Gebet heißt, der größte Grund zum Danken, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden. Und jetzt der zweite, den müssen wir etwas kürzer aus Zeitgründen verhandeln. Jetzt kommt noch die Fürbitte. Das zentrale Ziel der Fürbitte. Worum bittet Paulus jetzt für diese Gemeinde? Wir werden nächsten Sonntag noch die Fortsetzung sehen. Er bittet um so einiges für sie, aber diese erste Bitte, die er ganz an den Anfang seiner Fürbitten stellt, die wollen wir uns noch kurz ansehen. Und dann haben wir unsere Aufgabe für heute geschafft. Was wäre jetzt denkbar? Es wäre denkbar, dass Paulus jetzt sagt, so, wo ihr nun dazugehört, bitte ich für euch, dass der lebendige Gott euch viel Mut und Engagement schenkt, damit ihr fleißig missionieren könnt, damit ihr euch immer besser untereinander versteht, damit ihr als Gemeinde fröhlich zusammenwachst und ein überzeugendes Zeugnis nach außen hin darstellen könnt. Das sind alles wichtige Dinge. Dafür hat er an anderen Stellen auch gebetet. Aber hier das zentrale Ziel der Fürbitte ist das nicht. Es ist interessant, passen Sie mal auf, wofür Paulus jetzt betet. Ich gedenke euer in meinem Gebet, Vers 17, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn selbst zu erkennen. Also, das ist erstaunlich. Das ist das zentrale Ziel der Fürbitte für die Gemeinde, dass sie Gott besser kennenlernen. Ja? Und das nach allem, was Paulus in den Versen vorher geschrieben hat. Das schreibt er ja schon, sie sind Christen, sie kennen Gott, sie beten zu dem wahren Gott, sie haben schon etliche Erkenntnis bekommen. Und da könnte doch Paulus jetzt dafür beten, dass sie das umsetzen in die Praxis und dass sie glaubwürdig miteinander umgehen und so weiter und so weiter. Das sind ja auch alles wichtige Dinge. Aber obwohl die Christen sind, betet Paulus zentral zunächst mal für das eine, dass sie den lebendigen Gott selbst besser kennenlernen. Dass der Vater der Herrlichkeit euch gebe, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn selbst zu erkennen. Und wissen Sie, darin steckt ein ganz praktischer, ein eminent wichtiger Hinweis für jeden von uns, der Jesus Christus nachfolgt. Auch wenn wir zu Jesus gehören, auch wenn wir Gottes Kinder sind, vielleicht schon seit vielen Jahren, auch wenn wir gerettet sind, ist es für uns von größter Wichtigkeit, dass wir Gott selbst immer besser kennenlernen. Das ist uns oft überhaupt kein Anliegen. Wir haben alle möglichen Anliegen, wie wir als Christen wachsen können und dass wir bestimmte Fehler abstellen und bestimmte Sünden nicht mehr machen. Das ist ja auch alles wichtig. Aber Paulus macht deutlich, Leute, es kommt jetzt trotz eures schon andauernden Christseins darauf an, dass ihr Gott selbst immer besser kennenlernt. Und wissen Sie, das kann man mit einem sehr menschlichen Beispiel leicht nachvollziehen, nämlich mit dem Beispiel der Ehe. Ich sage das den Leuten im Traugespräch immer wieder. Es ist wichtig, dass sie sich Zeit füreinander nehmen. Dass sie wirklich versuchen, den anderen immer mehr kennenzulernen. Dass sie sich ein Leben lang um den anderen mühen. Viele Eheprobleme kommen daher, dass die Leute denken, ja, wir lieben uns doch und wir kennen uns doch und das reicht doch jetzt und jetzt läuft die Ehe von ganz allein. Aber es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder die Mühe machen, den anderen ein ganzes Leben lang zu entdecken. Und das ist eine große Herausforderung, ich denke auch für die Ehen von uns Christen, dass wir nicht bequem werden in unseren Ehen. Dass sich nicht alles so einspielt und man sagt, ja, man kennt sich ja. Natürlich kennt man sich. Aber es ist so wichtig, dass das Interesse an dem anderen nicht erlischt, ihn besser und tiefer kennenzulernen. Und das ist nur ein schwaches Beispiel für unser Verhältnis zu Gott. Natürlich, Gott durchschaut uns völlig, er kennt uns in- und auswendig. Aber es ist für uns wichtig, dass wir Gott besser und besser und besser kennenlernen. Und es gibt so viel kennenzulernen. Gott ist unendlich groß, Gott ist unendlich mächtig, Gott ist unendlich reich. Und deshalb nennt Paulus ihn ja hier auch in Vers 17 den Vater der Herrlichkeit. Das ist ein auffälliger Ausdruck, den er hier für Gott gebraucht. Ganz selten kommt er vor. Der Vater der Herrlichkeit, das drückt so die ganze Wucht und Fülle und Majestät und den Reichtum aus, der in Gott als Person liegt. Und den, sagt Paulus, den sollt ihr besser kennenlernen. Das ist erstaunlich, dass Gott sich uns so zu erkennen geben will. Beim weltlichen Chef ist es doch ganz anders. Ein weltlicher Chef, der hält normalerweise Abstand. Also dem Vorstandsvorsitzenden von Daimler liegt nicht so sehr daran, dass seine Mitarbeiter ihn nun persönlich nun so viel besser noch kennenlernen. Ja, ein weltlicher Chef, dem reicht das, wenn er einen guten Kontakt zu seinen wichtigsten Mitarbeitern hat. wenn er zur rechten Zeit sein Lob aussprechen kann, wenn er weiß, wir sind in einer vernünftigen Kommunikation und wissen voneinander und können unsere Aufgabenbereiche effektiv aufeinander abstimmen. Aber das reicht und privat macht jeder sein eigenes Ding. Das ist ja auch in Ordnung. Aber wie anders ist Gott? Der Herr der Herren, er will, dass wir ihn persönlich besser kennenlernen. Daran sehen Sie, wie wichtig Gott diese persönliche Verbindung zu uns ist. Und aus diesem Kennenlernen Gottes wächst dann Freude. Freude an Gott und Freude über Gott. Und aus dieser Freude über Gott wächst dann Lob Gottes. Was ist denn Lob anderes, als dass wir darüber reden, was uns froh macht? Als dass wir sagen, Mensch, das ist wunderbar, das ist großartig. Und je mehr wir Gott kennenlernen, umso mehr werden wir uns über Gott freuen. Und je mehr wir uns über Gott freuen, umso mehr werden wir Gott loben. Und beobachten Sie das mal an der Sprache der Psalmen, wie die Psalmen immer wieder dazu einladen, sich an Gott zu freuen. Also zum Beispiel Psalm 37, Vers 4, da heißt es, freut euch in dem Herrn, freut euch in Gott. Oder nehmen wir mal Psalm 42, Vers 2, welche Sprache da verwendet wird. Psalm 42, Vers 2, da heißt es, sehen Sie mal dieses Bild an, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Das ist die Haltung, die unsere Haltung werden soll, dass wir Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit Gott haben. Dass wir nicht nur wissen, ja, Gott ist da und er hat Jesus geschickt und er hat jetzt unser Leben in Ordnung gebracht und das ist schön so und das sagen wir weiter. Sondern wir sollen wirklich Sehnsucht danach haben, nach Gott als Person, ihn besser kennenzulernen. Das ist nicht irgendeine Gefühlsaufwallung, die hier in dem Psalm gemeint ist, sondern es geht um eine Grundhaltung unseres Lebens. Oder nehmen Sie Psalm 63, Vers 1. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste war, 63, Vers 1. Und dann geht es weiter. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir. Verstehen Sie, in der Wüste, wo er Durst hat, Durst nach Wasser, wird ihm aber klar, es gibt noch einen viel größeren Durst, der mein Leben prägt. Meine Seele dürstet Gott nach dir. Und diese Haltung erbittet Paulus für die Christen in Kleinasien und für uns, dass Gott uns gebe, dass wir wirklich ihn selbst besser erkennen, dass wir Hunger und Durst nach ihm bekommen. Und wir denken dann wahrscheinlich auch an Hiob 42, Vers 5, wo Hiob sagt, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen, Gott. Und Hiob kannte Gott vorher. Hiob war ein Gläubiger, aufrechter Nachfolger des lebendigen Gottes. Und dann wird er durch diesen schwierigen Leidensprozess geführt und Gott erzählt ihn. Und dann am Ende hat er nicht eine Vision Gottes, so dass er sagen kann, mein Auge hat dich gesehen und ich habe irgendwie eine besondere Erscheinung der Herrlichkeit Gottes gehabt, sondern er hat Gott persönlich besser kennengelernt. Er hat viel besser verstanden, Gott ist der Allmächtige und ich habe demütig vor ihm zu sein, aber ich kann mich auch auf ihn verlassen. Und er hat Gott durch diese leidvolle Zeit besser und besser kennengelernt. Und er drückt das dann in diesem Bild aus und sagt, ich hatte von dir bisher nur vom Hörensagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und dahin will Paulus die Ephesus-Christen bringen. Dafür bittet er, dass das an ihnen geschieht und dass das an uns geschieht. Dass wir uns nicht zufrieden geben mit dieser, ja doch recht oberflächlichen Erkenntnis Gottes, des Vaters und seines Sohnes, die wir haben. Und wir wissen so die Eigenschaften und Attribute Gottes und das reicht uns. Sondern dass es uns wirklich darum geht, vor ihm zu stehen im Gebet. Nicht irgendwelche mystischen Erfahrungen zu machen oder Gefühlsaufwallungen zu erleben, sondern dem lebendigen Gott immer tiefer zu begegnen. Und darum ist das Letzte, was ich heute noch sagen will. Paulus betet nicht nur für das Ziel, sondern er betet auch für das Mittel. Und das Mittel ist was? Ich bitte, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn selbst zu erkennen. Und das erbittet Paulus auch für Sie und für mich. Heute Morgen, und darum wollen wir auch füreinander immer wieder bitten, dass der lebendige Gott uns den Geist der Weisheit und den Geist der Offenbarung gibt. Und damit ist an dieser Stelle nicht einfach gemeint, dass Gott uns den Heiligen Geist gibt. Den haben wir ja als Christen. Und die Leute, denen Paulus schrieb, die hatten den Heiligen Geist. Er hat ja erst in Vers 13 gesagt, ihr seid versiegelt mit dem Heiligen Geist. Sondern jetzt geht es um eine Haltung, die der Heilige Geist in unserem Leben wirken soll. Und dafür betet Paulus, dass Gott euch gebe den Geist, also die Haltung der Weisheit und der Offenbarung. Das heißt, dass ihr Gott, dass ihr seinem Wort mit der Haltung begegnet, die dieser Offenbarung angemessen ist. Dass ihr, also wenn Sie einen Englischtext verstehen wollen, dann brauchen Sie gewissermaßen den Geist des Englischen. Sonst können Sie den Englischtext nicht verstehen. Sie müssen die Vokabeln kennen und die Grammatik wenigstens in groben Umrissen. Und dann verstehen Sie den englischen Text. Und so bittet Gott darum, dass wir immer mehr bekommen den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Das heißt, dass unsere Haltung zur Bibel, unser Verständnis der Bibel immer mehr wächst. Dass wir das immer besser kapieren, dass auch unsere innere Haltung, die Demut, die Bereitschaft, darauf zu hören, die Bereitschaft ist dann auch zu tun, was wir erkannt haben, die Bereitschaft, uns Zeit dafür zu nehmen, die Bereitschaft, etwas von Gott zu erwarten, dass das wächst in unserem Leben. Und dann wird es dazu führen, dass wir Schritt für Schritt auf Dauer immer mehr diese Haltung der Weisheit und der Offenbarung, also diese Grundhaltung, die der Offenbarung Gottes gemäß ist, in unserem Leben lernen. Und das führt dazu, dass wir sein Wort mit mehr Liebe und Hingabe studieren. Und dadurch werden wir Gott immer mehr kennenlernen. Und so wird das Ziel erreicht, für das Paulus betet. Und dann wird unsere Freude an Gott wachsen und dann wird das wiederum dazu führen, dass wir Gott immer mehr loben. Und deshalb steht das hier am Anfang. Deshalb ist das das zentrale Ziel der Fürbitte des Paulus, dass er sagt, ich lese es zum Schluss nochmal, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn selbst zu erkennen. Und deswegen ist das diese tiefe persönliche Erkenntnis, da steht nicht nur Gnosis im Griechischen, sondern da steht Epignosis. Also es geht um ein echtes persönliches Erkennen des lebendigen Gottes. Ich komme zum Schluss. Wir fragen so oft, wofür sollen und dürfen wir beten? Wie können wir in unserem Gebet lernen, Gottes Willen noch besser zu erkennen? Paulus hat uns heute Morgen zwei wichtige Themen gezeigt, die wir schon heute oder morgen früh in unserer stillen Zeit anwenden können in unserem Gebet. Er hat gesagt, das ist der größte Grund zum Danken. Ich habe gehört von eurem Glauben an den Herrn Jesus Christus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Lasst uns dafür danken, dass der lebendige Gott Menschen zu seinen Kindern macht, Menschen zum Glauben ruft, dass er uns als seine Kinder, als seine Heiligen mit einer besonderen Liebe miteinander verbindet. Lasst uns froh darüber sein, lasst uns das nicht selbstverständlich hinnehmen, dass der lebendige Gott uns diese Gemeinde schenkt. Und lasst uns das nicht selbstverständlich hinnehmen, dass wir auf der ganzen Welt immer wieder auf Menschen treffen, die ihn lieben, die ihn ehren, mit ihm reden, auf ihn hören, sich von ihm gebrauchen lassen, wo sie stehen. Überall hat Gott seine Leute. So sagt es Manfred Siebald in einem Lied. Und darüber lasst uns froh sein und ihm dafür danken. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir wollen für vieles füreinander beten. Dass dem Kranken wieder Gesundheit geschenkt wird, dass der Arbeitslose eine Stelle findet, dass der Mutlose wieder frischen Mut bekommt und mit mehr Freude an seine Arbeit geht, dass die Schüler jetzt, wenn es nächste Woche wieder losgeht, als Schüler klarkommen und mit ihren Aufgaben fertig werden und sich als Christen bewähren können. Wir wollen für die Missionare beten, die wir kennen, dass der Herr ihnen Mut und Kraft gibt für ihren Dienst. Das ist alles wichtig. Aber es gibt ein zentrales Ziel der Fürbitte, das Paul uns hier gezeigt hat. Und das wollen wir nicht aus dem Blick verlieren. Wir wollen füreinander beten, dass der lebendige Gott es uns schenken mag, dass wir ihn besser erkennen. Dass er in unserem Leben diesen Geist der Weisheit und der Offenbarung wachsen lässt. Dass wir ihn mehr verstehen, ihn ehren und ihn von ganzem Herzen lieben. Und kein anderes Gebet wird unsere Gemeinde so sehr verändern, wie dieses Gebet um die Erkenntnis Gottes. Und darum, wenn wir jetzt gleich zum Abendmahl miteinander gehen, dann werden wir auch diesen beiden Themen wieder begegnen. Dann lasst uns dankbar dafür sein, dass Jesus uns in diese Gemeinschaft hineinstellt. Diese Gemeinschaft, die an seinem Tisch so besonders deutlich wird. Wir gehören zusammen, weil wir zu ihm gehören. Und wir dürfen füreinander danken, dass wir diesem Opfer, was er auf Golgatha ein für alle Mal für uns gebracht hat, dass wir dem trauen dürfen. Und dass wir durch diese Versöhnung, die Christus bewirkt hat, erlöst worden sind, der Hölle entrissen und zu Kindern Gottes gemacht. Lasst uns dafür danken, wenn wir so gemeinsam dieses Geschenk feiern im recht verstandenen Sinne. Gott dafür danken, wenn wir gemeinsam zum Mahl gehen. Und dann auch das andere. Lasst uns füreinander beten, dass wir Gott immer besser kennenlernen. Und auch im Mahl gibt er sich uns zu erkennen. Er zeigt uns das Antlitz seines Sohnes Jesus Christus, der für uns gestorben ist, um unsere abgrundtiefe Sünde zu bedecken. Er zeigt uns seine Heiligkeit und seine Liebe. Und er lädt uns ein, auch dessen im Mahl zu gedenken und ihn dafür zu loben und zu ehren. So lasst uns füreinander danken und füreinander bitten, zur Ehre unseres großen Gottes. Amen. Wir wollen jetzt das Lied